Nur besser? Hat man mich vorher gehört?
Wow.
Warte, Moritz, ich rausch, du musst mich leiser stellen. Hat man mich vorher gehört? Okay, sehr gut, sehr gut. Ich rede normalerweise recht laut. Okay, also Reflecting God's Love, das ist das Motto von unserem Missionswerk und das ist was, was uns persönlich sehr, sehr wichtig ist. Also heißt, wir wollen Gottes Liebe so reflektieren, dass Menschen anfangen, neugierig zu werden und dann, dass wir ihn bekannt machen können, sodass Menschen ihn persönlich kennenlernen. Und da ist irgendwie so die Frage, die sich stellt, wie schaut das eigentlich in Österreich aus? Wie geht es der Kirche in Österreich? Wie geht es uns mit dem, dass wir Gottes Liebe so reflektieren, dass Menschen ihn kennenlernen? Und ich habe mit recht großer Neugier damals Wolfgang Baskers Studie gelesen. Ich weiß nicht, wer von euch die auch gelesen hat. Wolfgang ist ja Top-Wissenschaftler. Und der hat eine Studie veröffentlicht. Sie heißt Austritte aus der evangelischen Kirche Österreichs. Hemmfaktoren der Entwicklung der Pfarrgemeinden im Zeitraum von 2003 bis 2022. Also sehr, sehr aktuell. Wer von euch hat da mal reingeschaut? Okay, sehr cool. Das heißt, ein paar von euch wissen Bescheid. Wenn man die durchliest, sehr technisch, ich habe mindestens die Hälfte wahrscheinlich nicht verstanden. Aber auf Seite 77 fasst er in drei Worte recht gut zusammen, worum es geht. Und zwar spricht er von Jahrzehnten des Mitgliederverlustes. Also die evangelische Kirche hat Jahrzehnte des Mitgliederverlustes. Ich war lang Jugendreferent in Linz in der Johanneskirchen. Dort haben wir 3,6% Verlust pro Jahr gehabt. Also das heißt, wenn man das ein bisschen durchrechnet, ich war am Anfang tätig für einen Pfarrgemeindeverband von zwei Gemeinden. Mein Mikro geht. Jetzt?
Ja, genau.
Okay. Genau, sehr geil. Bleibt da vorne sitzen. Oder muss ich irgendwie das woanders hin da? Okay, er sagt, das passt, dann wird es passen. Auf alle Fälle rechnet man das durch, 3,6% pro Jahr und das hoch quasi, das hat sich halbiert, glaube ich, innerhalb von ein, zwei Jahrzehnten. Und das ist schon krass, wenn man die evangelische Kirche anschaut. Und das ist ja was, was mir irgendwie auch. Okay, super. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, weil ich glaube, wenn du da drinnen sitzt, dann ist dir wahrscheinlich Glaube irgendwie wichtig. Und wenn man dann von Jahrzehnten des Mitgliederverlusts hängt, dann ist irgendwie so die Frage, ist das, was wir haben als Christen, irrelevant für die Menschen in unserer Zeit? Oder was ist da los? Und ich muss sagen, das macht mich sehr nachdenklich. Und das andere, was ich sagen muss, ist, ich wünsche mir das anders. Also ich wünsche mir, dass wir von Jahrzehnten des Mitgliederzulaufes oder von vielen Menschen, die zum Glauben kommen, reden. Und dann ist es aber spannend, wenn man von Österreich mal wegschaut und man schaut, wie schaut es eigentlich weltweit in der Kirche aus. Und dann merkt man, es ist nicht überall so wie bei uns. Ich habe vor kurzem dieses Buch da gelesen von Phil Moore, das heißt The Forgotten Manifesto of Jesus. Und er schreibt über die Untergrundkirche im Iran. Also im Iran hat es vor ein paar Jahrzehnten noch gar keine Christen gegeben, die sind verfolgt worden, aus dem Land rausgehauen worden, oder gar keine, aber minimal. Und jetzt gibt es unterschiedliche Schätzungen, wie viele Christen es im Iran gibt. Man weiß es nicht genau, weil die alle im Untergrund sind. Ich habe gelesen einen Artikel, die sagen bis zu 4 Millionen. Ich habe andere Zeug gehört, das sind die Schätzungen irgendwo zwischen 2 und 8 Millionen. Und da ist die Frage, wie ist das gegangen dort? Also dort ist das Christentum wirklich exponentiell gewachsen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und das heißt, es gibt Länder, da passiert wirklich viel. Das Christentum ist am Kommen, viele Menschen kommen zum Glauben und erleben diese verändernde Kraft, die wir uns wünschen, dass Menschen erleben. Weil das, was wir glauben, Gottes Liebe, wenn es in ihr Leben reinkommt, die verändert ja das Leben. Und wenn man generell in globalen Süden schaut, dann merkt man, da gibt es in ganz vielen Gegenden wirklich einen Aufbruch im christlichen Glauben. Und man merkt auch jetzt, dass auch in Europa schon langsam ankommt, bei uns in Österreich, merkt man auch schon langsam, dass es wie einen geistlichen Klimawandel gibt. Es kommt wie eine neue Zeit, wo Menschen wieder offener sind. Und ich bin überzeugt, dass der Gott, der in Iran wirkt, der im globalen Süden wirkt, der in diese Länder wirkt, derselbe Gott ist, an den ich glaube. Seid ihr da dabei? Also das ist derselbe Gott, an den ich glaube. Also von dem her glaube ich auch, dass er dieselben Dinge, die er dort tun kann, auch bei uns tun kann. Weil er ist ja derselbe. Und ich glaube, dass wir in Österreich auch was erleben können, was ähnlich ist wie das, was dort passiert. Ich glaube aber, dafür müssen wir als Kirche auch irgendwie bei uns wieder uns aufmachen zu den Menschen außerhalb der Kirchenmauern, um seine Liebe zu reflektieren. Und wie können wir das? Wie können wir das machen, sodass Menschen ihn kennenlernen? Und darauf möchte ich heute eingehen. Und ich lese dazu einen Bibelabschnitt aus Lukas 10, und zwar lese ich Lukas 10, die Verse 1 bis 12. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt, was man euch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch aber, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Amen. Meine Predigt heute wird drei Teile haben und ich werde nicht auf alles eingehen, was in diesem Bibelabschnitt drin ist. Der ist unglaublich tief, unglaublich reich. Ich möchte eigentlich nur auf so ungefähr drei Wörter eingehen. Das erste Wort, auf das ich eingehen will, ist gehen. Jesus sagt zu einer, geht hin. Dann das zweite, was Jesus ihnen sagt in Vers 7 ist, bleibt. Finde ich interessant, da sagt er, geht nicht. Es gibt eine Zeit zum Gehen und eine Zeit zum Bleiben. Das heißt, das Zweite, auf was ich eingehen will, ist Bleiben. Und das Dritte, auf was ich eingehen will, ist Vervielfachen. Was passiert dann, wenn wirklich das Evangelium wo landet? Der kommt nicht direkt im Bibeltext vor, das schließe ich einfach aus, was da drinnen steht. Genau, also erster Teil, Gehen. Und da sind wir mit einer Realität konfrontiert. Und zwar, viele Menschen wollen nicht mehr in unsere Gottesdienste kommen. Ist ganz spannend. Man spricht so in der Forschung so vom traditionellen Milieu. Das sind die Leute, die nur in Gottesdienste gängen und sie gut einladen lassen. Ich habe eine Studie gelesen vom Empirica zur jungen Generation, das heißt Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche. Und die sind generell nur noch traditionelles Milieu und Bildungsgeschichte. Das sind die, die christliche Jugendgruppen besuchen, das sind die, die in die Kirche kommen. Ich glaube, es verändert sich gerade was, aber das ist ein paar Jahre alt. Und viele Menschen wollen nicht mehr in unsere Gottesdienste kommen. Viele Menschen halten die Kirche oder die, die in Kirchen gehen, für Heuchler. Das stimmt natürlich nicht, aber das ist das, was Leute über uns oft denken. Sie halten das, was die Kirche an Botschaft transportiert, für veraltet, für irrelevant und für was, was mit dem praktischen Leben nichts zu tun hat. Und dann ist klar, warum viele Leute sagen, warum sollte ich dorthin gehen, wann das so ist. Viele Menschen wollen nicht mehr in Gottesdienste kommen. Ich habe mir vor kurzem ein Interview angehört mit der Dr. Jutta Henner von der Bibelgesellschaft. Und sie sagt, das ist auch interessant, wann Leute mit dem Glauben in Berührung kommen wollen, dann meistens über einen persönlichen Kontakt mit wem, der diesen Glauben lebt. Und sie sagt, Gottesdienstbesuch oder die Kirche ist am niedrigsten geratet von den Sachen, die man quasi angeben kann bei der Studie in Bezug auf Glauben. Also man merkt irgendwie so, das, was Kirche, was Gottesdienst macht, hat für viele an Relevanz verloren. Und vielleicht hast du auch Leute in deinem Umfeld. Und du denkst, ich wünsche mir wirklich, dass die auch Gott kennenlernen. Weil du hast Gott erlebt und du sagst, seine Liebe ist das, was alles verändert, was das Leben komplett auf den Kopf stellt und alles neu macht. Und du wünschst dir, dass sie Gott kennenlernen und dann ladest du sie ein in den Gottesdienst. Und sie wollen nicht kommen. Dann probierst du das nochmal und sie wollen wieder nicht kommen. Und du probierst das nochmal und sie wollen wieder nicht kommen. Und dann irgendwann denkst du, ich glaube, den interessiert es einfach nicht und du steckst den Kopf in den Sand. Es könnte aber sein, dass es ja wohl an Glaube interessiert ist, aber Kirche, mit Kirche ja nichts anfangen kann. Und dann gibt es eben auch Menschen, die sie einladen lassen. Also das will man gar nicht verschweigen. Aber es sind wenige und es werden immer weniger. Und die Frage ist, was tun wir dann als Kirche? Okay, da gibt es das traditionelle Milieu, das erreichen wir irgendwie noch und vielleicht nur ein paar Leute, wo der Heilige Geist besonders am Wirken ist. Aber was ist mit den anderen? Nein, sagen wir 80% der Gesellschaft. Sollen wir einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, die interessiert es halt einfach nicht? Und das ist eben das Spannende, wenn man die Studien glaubt, dann sagen viele Leute, Glaube ja, aber Kirche nein. Gibt da eine Studie von Alpha und vom Barna-Institut, die haben herausgefunden, 42% der Jugendlichen wollen mehr über Jesus wissen. Also wie ich diese Zeug gehört habe, das finde ich, 42% der Jugendlichen wollen mehr über Jesus wissen, würden aber Kirche nicht gehen. Oder dann eben 4. August 2025, Artikel auf ORF.at. Der Titel von diesem Artikel war Bibelumfrage mit teils überraschenden Ergebnissen. Eine weltweite repräsentative Befragung zum Umgang mit der Bibel hat für Österreichs teils überraschende Ergebnisse gebracht. Ein Ergebnis, junge Christinnen und Christen lesen häufiger in der Bibel als ältere Generationen. Das heißt, man sagt, es gibt eine Veränderung, gerade in der jungen Generation, dass die wieder neugieriger sind. Und eben Patmos-Initiative, die in dem Artikel eben erwähnt wird, da ist die Zahl 36% der befragten Österreicherinnen und Österreicher möchten gerne mehr über die Bibel erfahren. Also erst ungefähr ein Drittel. Also ungefähr ein Drittel von den Menschen, die da in Kirchdorf und Micheldorf und so leben, sind höchstwahrscheinlich daran interessiert, mehr über die Bibel zu erfahren. Stellt euch vor, dieses Drittel wird da drinnen sitzen, das konnte man gar nicht fassen von dem Gebäude her. Natürlich haben die Aussage gefunden, 61% der Befragten haben hingegen kein Interesse daran. Also das heißt, das ist natürlich auch fast 2/3 haben kein Interesse daran. Vielleicht bist du immer nur an die 2/3 geraten, aber rein statistisch müsstest du Menschen in deinem Umfeld haben, die interessiert sind, mehr über die Bibel zu erfahren, die heute nicht da sind. Und da ist die Frage, was tun wir mit denen? Wenn Einladen oft nicht funktioniert, gibt es einen anderen Weg? Und den anderen Weg, glaube ich, den nennt Jesus da und es ist hingehen, geht hin zu den Menschen, anstatt ihnen zu sagen, ihr müsst zu uns kommen. Den Menschen dort begegnen, wo sie sind. So, und wie können wir das machen? Wie können wir den Menschen dort begegnen, wo sie sind? Und ich habe euch da 4 Dinge mitgebracht. Okay, das erste ist, es braucht, dass wir die Menschen lieben. Okay, das ist so einfach, dass es jeder versteht und so schwierig, dass man das ganze Leben braucht, um das wirklich zu lernen, oder? Die Menschen zu lieben, das, was ein anderer Mensch braucht, höher zu schätzen, als wie das, was du gerade willst. Und das ist die absolute Basis von dem, wie wir als Christen unser Leben gestalten. Wir lieben die Menschen rund um uns, okay? Zweites Ding, wir beten für und mit ihnen. Und das ist gerade in unserer heutigen Zeit extrem wichtig, für die Menschen und mit ihnen zu beten. Ist ganz interessant, wenn man so zurückschaut, bei unserem Missionswerk arbeitet auch die Margit. Margit ist, Susanne, wie alt ist die Margit? 50+, sage ich mal, auf alle Fälle. Und die Margit sagt, früher, wenn du in die Universitäten gegangen bist, dann wollten die Leute nur diskutieren über den Glauben. Und du hast irgendwie argumentativ probiert, den Glauben überzeugend darzulegen. Sie sagt, heute diskutiert keiner mehr. Die Leute sagen, deine Wahrheit, meine Wahrheit, ja, puh. Aber viele Menschen sind offen für das, dass sie den Glauben erleben. Die wollen vielleicht nicht darüber diskutieren, ist das wahr oder nicht, aber sie wollen es erleben. Und es hat eine totale Kraft, wenn wir für und mit ihnen beten. Ich möchte da in dem Teil ein paar Beispiele erzählen, wie wir das leben. Und das ist mir wichtig, weil ich glaube, dass wir das greifbar machen müssen, wie kann das in meinem Leben ausschauen, wann ich diese Prinzipien lebe. Also Susanna und ich, wir waren vor kurzem in Slowenien und da waren wir in so einem Haus untergebracht und die Frau, die dort uns halt bedient hat, das war die Natalia. Und ich habe die Natalia quasi, die war recht freundlich und ich habe mich ein bisschen mit unterhalten und sie hat Tätowierungen gehabt. Und es ist überhaupt immer gut, wenn Leute Tätowierungen hat, kann man die fragen, was bedeutet der Tätowierung? Über das reden Menschen unglaublich gern. Also das ist ein Tipp, wenn du mit wem in ein Gespräch kommen willst, was bedeuten deine Tätowierungen? Auf alle Fälle bin ich mit ihr bis ins Gespräch gekommen. Und dann waren wir quasi so in Richtung Abreise und dann unterhalte ich mich nochmal mit ihr und sie erzählt, sie will Krankenschwester werden. Also sie arbeitet da in der Pensionsfamilienbetrieb, aber sie will Krankenschwester werden. Aber sie tut sich so schwer mit schriftlichen Arbeiten schreiben und so und hat deswegen ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen. Und ich habe dann ihr so erzählt, ich tue mir auch super schwer mit so schriftlichen Arbeiten schreiben. Wolfgang kann das bezeugen, der hat mir geholfen bei meiner Bachelorarbeit, für die ich 3 Jahre gebraucht habe. Und dann habe ich gesagt, hey, ich tue mir auch schwer damit. Würdest du schätzen, wann ich da dafür bete? Und sie hat gesagt, ja. Und dann habe ich ein Gebet für sie sprechen können, wo sie dabei war, wo ich dafür gebetet habe, dass sie diese Ausbildung gut schafft und eine Krankenschwester werden kann. Und das ist, finde ich, wichtig. Für die Menschen beten. Und was ich glaube, was total stark ist, ist, wenn wir es nicht nur tun, wenn sie nicht dabei sind, sondern wenn wir es auch tun, wenn sie dabei sind. Warum? Wir wollen Menschen einladen in eine lebendige Beziehung mit einem lebendigen Gott. Wir wollen sie nicht primär von irgendwelchen Glaubenssätzen überzeugen, zumindest ich will das nicht, sondern ich will sie dahin einladen, dass sie Gott persönlich kennenlernen. Gott persönlich kennen bedeutet mit ihm reden. Das heißt, was will ich? Ich will ihnen zeigen, wie es ausschaut, wann wir mit Gott reden, wie das geht und wie sie mit Gott reden können, sodass sie in eine Beziehung mit ihm eintreten können. Das hat eine totale Kraft für Leute beten, wenn sie dabei sind, weil es was von unserer Gottesbeziehung für sie sichtbar wird und ihnen zeigt, wie es ausschauen kann, wenn sie Gott kennenlernen. Der dritte Punkt, und ich muss sagen, das ist für mich einer der herausforderndsten, ist, sich um die Menschen kümmern. Okay? Sich um Menschen kümmern. Und das hat auch totale Kraft. Ich muss sagen, da kann ich von meiner Frau immer viel lernen. Ich kann mich noch erinnern, wir hätten mal Besuch gekriegt von einer Bekannten und die hat eine Autopanne gehabt. Und die war so, hat Autopanne, passt, Besuch kommt nicht, ich kann meine Pläne ändern. Und Susanna hat geschalten, die hat eine Tochter und die Tochter ist im Kindergarten und wie holt die jetzt die Tochter ab? Und dann hat Susanna gesagt, ich fahre mit meinem Auto, hole die Tochter ab und bringe sie zu dir. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich smart. Das ist um Menschen kümmern. Das, was sie gerade brauchen, über das stellen, was wir gerade wollen. Und ich muss sagen, was ich für mich gelernt habe, ist, jeder hat irgendwas, mit dem er sich um Menschen kümmern kann und das kann er einbringen. Und manchmal braucht es einfach so diesen Gedankenanstoß. Was kann ich tun, was dem gerade hilft? Und dann das vierte ist teilen, was wir mit Gott erlebt haben. So, das ist der Punkt, der mir am leichtesten fällt, weil ich gern rede. Mir fällt manchmal das Zuhören ein bisschen schwer, aber teilen, was wir mit Gott erlebt haben. Das hat eine totale Kraft und wieder der Grund, warum wir das tun, ist, weil wir machen was sichtbar von unserer Gottesbeziehung. Wir machen was sichtbar von dem, dass Gott im Alltag wirklich einen Unterschied macht. Gestern zum Beispiel, da war meine Cousine bei uns zu Besuch. Und meine Cousine, die hat uns einen Thermomix verkauft. Ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert. Der Thermomix TM7, das ist das Küchengerät für Männer. Warum? Weil es hat ein 10-Zoll-Display, das heißt ziemlich feines Ding, also wer noch keinen besitzt, meine Cousine verkauft die. Auf alle Fälle war sie da bei uns. Sie war da bei uns zu Besuch und meine Cousine, ich würde sie als irgendwie spirituell offen, aber jetzt als kirchendistanziert sehen. Also ich weiß auch nicht, ob die kam hat, wenn man sagt, komm in Gottesdienst oder so. Und auf alle Fälle haben wir mit ihr geredet und ich habe einfach Dinge erzählt, die ich mit Gott erlebt habe. Ich habe erzählt, wie ich als Jugendlicher unter Leistungsdruck und Leistungszwang gelitten habe und wie ich dann durch Vergebung frei geworden bin davon und mein Leben verändert worden ist und ich diese Leistungszwänge nicht mehr gehabt habe. Ich habe erzählt, Kinder, wie ich meine Großmutter am Sterbebett noch getroffen habe und mit ihr beten habe, Kinder. Und sie war wirklich berührt. Wir haben wirklich die Gegenwart Gottes wie gespürt im Raum. Und ich habe ihr dann nachher noch geschrieben, und sie hat dann mir zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, sie hat es auch gespürt. Sie hat wirklich Gänsehaut gehabt, wie man miteinander geredet hat, Tränen in die Augen. Sie merkt, sie sollte wieder mehr mit Gott reden. Wenn wir über das erzählen, was wir mit Gott erleben, das löst was aus im anderen. Und es hat eine totale Kraft und es zeigt was, wie Gottes Beziehung ausschaut und dass es wirklich einen Unterschied macht. Also 4 Punkte, wir lieben die Menschen, wir beten für und mit ihnen, wir kümmern uns um sie und wir teilen das, was wir mit Gott erlebt haben. Und wenn du das lebst in deinem Alltag, dann wirst du merken, Menschen rund um dich werden neugierig. Sie werden neugierig auf das, was dieser Glaube macht, was er kann, was das ist. Und die Frage ist, was dann? Damit lernt ja noch keiner Gott persönlich kennen, oder? Oder vielleicht schon. Was dann? Wie können Menschen Gott kennenlernen, die nicht mehr kommen wollen? Und da ist das Zweite wichtig, und das ist Bleiben. Okay? Jesus sagt es in Vers 7 von unserem Bibelabschnitt. Er sagt, in demselben Haus aber bleibt. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Also bleiben. Der Theologe Martin Brendel, den möchte ich zitieren, weil der hat das recht treffend gesagt. Und ich finde, wenn man was Provokantes sagt, dann kann man es immer wen anderen sagen lassen. Das ist immer ein bisschen angenehmer. Der sagt, dass Kirche geht, wenn sie geht, ist eine Erfahrung vieler Bewegungen, Initiativen und Gemeinschaften, die sich neu zu den Menschen hin auf den Weg machen. Also in der Kirche läuft was, wann wir hingehen. Aber dann sagt er, doch was dann? Genügt es, hinzugehen? Menschen für den Glauben zu begeistern und dann zu hoffen, dass sie wieder zurückkommen in den Raum der traditionellen kirchlichen Formen und Angebote. Die Erkenntnisse aus der Lebensweltforschung zeigen uns deutlich, dass dies heute nicht mehr gelingt. Genau, und er beruft sich da auf die Forschung von Heinz-Peter Hempelmann, aber er sagt, die Erkenntnisse aus der Forschung sagen, dass das nicht mehr gelingt. Also der sagt, es gibt Menschen, die kummern vielleicht, aber dass sie wirklich bleiben, Teil der Gemeinde sind, und dann jeden Sonntag da im Gottesdienst sitzen, das passiert, er sagt nicht mehr, ich würde sagen kaum. Ich habe eher erlebt, dass es kaum passiert. Und deswegen, glaube ich, ist das Zweite so wichtig, was Jesus sagt. Er sagt, geht nicht dann weiter, sondern bleibt. Wie können wir das machen? Und für uns, Susanna und mich, wir haben da ein bisschen Reise die letzten Jahre quasi gemacht mit Leuten, die kirchendistanziert sind, die in der Kirche nicht gehen würden. Und wir haben sie eingeladen, waren sie Leute, die, dann, die neugierig waren, mit uns Jesus in der Bibel zu entdecken. Wir haben was ganz was Einfaches gemacht, das nennt sie Bible Discovery. Wir haben da so ein Lesezeichen, das schaut ungefähr so aus, kannst du in der Bibel reinlegen und sind Fragen, die du an jeden Bibeltext stellen kannst. Und mit dem haben wir dann verschiedene Bibeltexte entdeckt. Wir haben angefangen meistens mit irgendwelchen Lebensprinzipien, irgendwas, wo man merkt, paar, wenn ich das anwende, dann verändert sich was im Leben, das hat irgendwie was mit mir zum tun. Wir haben dann weitergemacht, indem wir das Evangelium aus der Bibel raus entdeckt haben mit ihnen. Und das ist ein ziemlicher Prozess, den du gehst. Also das ist nicht so, ich triff mich wie wenn einmal und dann lese ich 10 Bibelstellen und dann frage ich, willst du das dann Jesus glauben und dann passiert das. Sondern das ist ein Prozess, weil Leute wollen den Glauben selbst entdecken. Das ist auch was in unserer Zeit wichtig ist. Leute wollen nicht gesagt bekommen, oder viele. Viele wollen nicht gesagt bekommen, was sie zu glauben haben, sondern sie wollen den Glauben selbst entdecken. Deswegen wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, aus der Bibel selbst den Glauben an Jesus zu entdecken. Und wir haben da eben eine Gruppe gestartet mit 2 Frauen und dann habe ich mit einem anderen Freund eine Gruppe gestartet mit ein paar Männern. Und es war ganz spannend zu beobachten, wie sich der Glaube von denen entwickelt hat über die Zeit. Es braucht ganz schön, du lest und dann lest nochmal und dann lest nochmal und irgendwann merkst du, da spricht wer das erste Mal ein persönliches Gebet. Dann merkst du, wer trifft wirklich eine Glaubensentscheidung. Dann haben wir einen gehabt, der ist dann gekommen in die Gruppe und hat gesagt, ich habe das mit der Vergebung jetzt gemacht. Wir würden sagen, der hat im Endeffekt wirklich Jesus um Vergebung gebeten für die Sachen und die anderen vergeben. Unser Leben auf einmal ist verändert worden und das war sichtbar und das war merkbar. Wir haben gemerkt, wie Leute zum Glauben kommen in unserer Gruppe und selber wieder anfangen, den Glauben weiterzugeben. Aber was es braucht, ist, dass wir bleiben bei den Menschen und dranbleiben. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung in unserer Zeit, dieses Dranbleiben. Weil Menschen sind offen. Ich habe gesagt, über ein Drittel wollen mehr über die Bibel wissen. Die, die offen sind, die existieren. Also die sind da. Aber diese 2 Dinge, die irgendwie Barriere sind, ist manchmal für uns der Mut, den Mut aufzubringen. Und die 2. Barriere ist die Zeit. Und ich begleite ja für Jugendliche. Und bei Jugendlichen merke ich, das 2. ist das Hauptproblem, weil Jugendliche sind wirklich offen. Ich habe in einer Kleingruppe ein Mädel gehabt und derer habe ich das halt erklärt und mit Bible Discovery und so und dass sie das machen kann. Und sie hat gesagt, Paul, ich habe Leute in meinem Umfeld, die sind offen. Ich weiß, wenn ich die fragen würde, möchtest du mit mir die Bibel entdecken, die würden sofort ja sagen. Aber die Zeit, dass ich mir die Zeit wirklich nehme, das war die Barriere. Dann hat sie gesagt, na, aber ich sage nicht ihr Wording jetzt, das sie verwendet hat, aber sie hat halt dann gesagt, na passt, ich mache das, sinngemäß. Und dann hat sie angefangen, mit einer Freundin die Bibel zu entdecken. Dann hat sie das ein paar Mal gemacht und dann ist sie zu mir gekommen, so, Paul, bringt das überhaupt was? Also so nach zweimal treffen wir irgendwie. Und dann hat die gesagt, sicher, das ist die Bibel, also wenn man die liest, das macht was. Dann hat sie ein halbes Jahr mit ihr die Bibel gelesen, dann ist sie wieder zu mir gekommen und hat erzählt, ihr Freundin ist zum Glauben gekommen. Und was es braucht, ist diese Zeit und dieses Bleiben. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für uns in unserer schnelllebigen Zeit, dass wir uns wirklich diese Zeit nehmen. Was für mich und Susanna auch, ich kann mich erinnern, wie wir unsere Gruppe gestartet haben, da war es auch so, wir haben ja die Zeit gar nicht, das zu machen. Und ich habe dann, glaube ich, sowas gesagt, wie wenn wir uns dafür jetzt keine Zeit nehmen, dann ist irgendwas falsch bei uns. Okay, so, das ist mein, wie ich sowas nennen würde. Aber ich glaube, das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich glaube, es braucht diese Motivation aus einer Liebe heraus, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es das braucht, dass wir uns manchmal challengen, sollte ich dem nicht eine Priorität einräumen? Genau, wenn du wissen willst, was du mit Leuten lesen kannst, dann komm auf mich zu, ich kann dir das gerne sagen. Und was auch spannend war, ist, wann wir mit Leuten die Bibel entdeckt haben, ungefähr um den Punkt, wo Leute dann wirklich angefangen haben, in eine lebendige Beziehung mit Gott zu kommen, da hat auf einmal, ich nenne es mal die größere Familie Gottes, eine Rolle gespielt. Da war auf einmal Sehnsucht da noch da, in einen Gottesdienst zu gehen. Aber da sind viele Menschen einfach weit davon entfernt, muss man sagen. Und das braucht es, dass man ihnen Zeit gibt, den Glauben selbst zu entdecken. So, ich komme zum letzten Punkt. Mein letzter Punkt war Vervielfachen. Was ich total spannend finde in unserem Bibelabschnitt. Jesus spricht da quasi, wo sollen sie bleiben? Das ist auch nicht überall, sondern wo eine Person des Friedens ist. Wo eine Person des Friedens ist. Und die Frage ist, was ist so eine Person des Friedens? Also was macht die aus, da irgendwie, wenn der Friede zurückkommt? Ich finde irgendwie das ein bisschen verwirrend in dem Bibelabschnitt. Missiologen sagen, zum Beispiel in der Apostelgeschichte Cornelius, Apostelgeschichte 10, falls du die Geschichte kennst, oder die Lydia, ein bisschen später in der Apostelgeschichte, die, wohin waren solche Personen des Friedens? Was hat die ausgemacht? Sie waren irgendwie offen fürs Evangelium. Sie waren irgendwie offen für das Evangelium. Gott hat irgendwie schon eher gewirkt. Der Cornelius, der wird als gottesfürchtig beschrieben. Bei der Lydia wird auch beschrieben, dass Gott schon an ihr gehandelt hat irgendwie und sie offen gemacht hat. Sie haben irgendwie Beziehungen und sind offen dafür, das AS-Evangelium in ihr Beziehungsnetzwerk einzuladen. Die Leute im Iran, die würden sagen, solche Personen des Friedens sind Leute, die offen sind, hungrig nach Veränderung und schnell sind, die Dinge weiterzugeben, die sie lernen. Die sagen, solche Personen, bei denen bleibt es. Weil was dann passieren kann, ist, dass sie der Glaube vervielfältigt. So wie wir es in der Apostelgeschichte bei Cornelius und bei Lydia sehen. Was passiert ist Vervielfachung. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mein Glauben ziemlich herausgefordert und gestärkt hat. Warum? Weil das jetzt nicht der Iran war, sondern eine Story aus der USA. Und ich denke, die kommen so näher an das ran, wie wir kulturell ticken. Auch nicht ganz natürlich, sind auch nochmal anders. Und zwar, ich höre gern Podcasts. Einer von den Podcasts, die ich höre, der ist Kansas City Underground Podcast. Und da habe ich mir die Episode 4 eben einmal angehört. Die heißt Find the One to Reach the Many. Also jeder, der in Englisch gut ist, kann sich das mal anhören. Find the One to Reach the Many im Kansas City Underground Podcast. Da geht es um die Geschichte von Phil Alessi. Okay, der Phil Alessi, der ist in ein Gefängnis in Indiana gegangen und hat da eine geistliche Bewegung initiiert. Das hat er gemacht, indem er sich nur mit einem einzigen Gefangenen getroffen hat. Das war der Donny. Und durch das Treffen mit diesem einen Gefangenen, mit Donny, sind innerhalb von 3 Jahren 3200 Insassen in diesem Gefängnis Christen geworden. Was ist passiert? Was hat der Phil gemacht? Und darum geht es eben in der Episode. Also der Phil, der hat Menschen im Gefängnis besucht. Und dann hat er den Menschen dort von Jesus erzählt, weil er hat gesagt, Jesus, der verändert was. Und er war wahrscheinlich eine sehr charismatische Person, auf alle Fälle, haben seine Besucher im Besucherbereich zu viel Raum eingenommen. Und dann hat ihm das Gefängnis eine Regel auferlegt. Und die haben gesagt, Phil, du darfst dich nur noch mit einer Person einmal pro Woche treffen. So, war wahrscheinlich recht der Enttäuschung für ihn. Aber er hat dann daraufhin seine Strategie geändert. Er hat gesagt, naja, dann treffe ich mich mit dem Donny, den coache ich. Also und beim Donny hat er gesagt, das ist so eine Person des Friedens. Und er verbreitet es dann im Gefängnis an die anderen Gefangenen. Und ich glaube eben bei den Leuten im Gefängnis war wahrscheinlich Zeit keine große Barriere, dass das sich schon bewegen hat können. Auf alle Fälle, die Leute haben dann vom Donny gelernt, was er gelernt hat beim Besuch von Phil. Und sie haben auch was verwendet, was ähnlich war wie das. Discovery Bible Study hat das geheißen, ein einfaches Tool ist im Gefängnis verwendet worden und 3200 Menschen sind zum Glauben gekommen in 3 Jahren. Und das Gefängnis war, glaube ich, nicht mehr dasselbe wie vorher. Und mir hat das total ermutigt. Mir hat das total ermutigt, diese Geschichte, weil ich mir gedacht habe, ja doch, das kann passieren. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, vielleicht kommt es noch, aber das kann passieren, auch im westlichen Kontext, das kann passieren. Und wir wissen es nicht. Das ist das andere, wir wissen es nicht, wann Gott am Wirken ist und wann Gott Menschen das Herz öffnet, dann sind Wunder möglich und dann kann es passieren, dass das Evangelium sich in einer ganzen Gemeinschaft ausbreitet und Menschen zu einem lebendigen Glauben finden, wo wir vorher gedacht hätten vielleicht, die würden niemals ein Kirchengebäude betreten. Ich möchte euch wirklich ermutigen am heutigen Morgen, wenn du sagst, hey, ich möchte das lernen, ich möchte da ein paar Schritte gehen in diese Richtung, dass ich in meinem Leben auch Gottes Liebe so reflektieren, besser lernen, dass Menschen neugierig werden und mir mit einer Jesus in der Bibel entdecken kann, dann hast du die Möglichkeit, entweder mit mir ins Gespräch zu kommen oder kannst du woanders natürlich Ermutigung holen oder du kannst in 2 Wochen zum Seminar-Talk kommen. Aber ich möchte dich wirklich ermutigen, da Schritte zu gehen. Ich bete noch zum Schluss. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass ein lebendiger Glaube an dich sich ausbreitet, so wie wir es erleben haben dürfen, dass das wirkliche Leben transformiert und anders macht und umgestaltet und deine Liebe uns verändert. So erleben das Menschen weltweit. Ich möchte dir danken für das, was du im Iran tust. Ich möchte dir danken für das, was du im globalen Süden tust. Und ich möchte dir danken, dass wir auch was sehen dürfen von dem, was du am Anfangen bist zu tun bei uns. Diese statistisch nachweisbare, erhöhte Offenheit ist meiner Meinung nach was, wo du einfach was am Wirken bist. Und wo wir geistlicher Klimawandel einsetzt. Und wo wir darauf reagieren dürfen, indem wir uns neu zu den Menschen hin aufmachen, bei ihnen bleiben, mit ihnen dich entdecken und sehen dürfen, wie Glaube sie vervielfältigt. Ich danke dir, dass du Gott bist, der wirkt, der lebendig ist und den wir kennen dürfen. Amen.